Hören, was wirkt. Willkommen zu einer neuen Folge 5 nach 12. Wir leben in einer Zeit, in der wir viel über Krisen und gewaltigen Herausforderungen sprechen. Über Klimakrise, soziale Spaltung, Vertrauensverlust in die Politik und Institutionen, Polarisierung, Demokratiefeindlichkeit und so weiter und so fort. Gleichzeitig reden wir erstaunlich wenig über den Ort, an dem Zukunft jeden Tag stattfindet, nämlich zum Beispiel Kindergärten und Schulen. Hier entscheidet sich, ob Kinder lernen, kritisch zu denken, ob sie Vielfalt als Stärke erleben, ob sie überhaupt die Chance haben, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Bildung entscheidet über Chancen, über Teilhabe, über Zukunft. Wie bereiten wir junge Menschen auf eine Zukunft vor, die wir selbst noch gar nicht vollständig wissen? Wie schaffen wir Bildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern Menschen befähigt, Verantwortung zu übernehmen und Zukunft aktiv zu gestalten? Und welche Bedeutung haben dabei Bildung für nachhaltige Entwicklung, Demokratiebildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die sich seit vielen Jahren diesen Fragen widmet. Katja Hinze ist Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung. Herzlich willkommen, liebe Katja.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Katja ist auch Bildungsaktivistin, Lobbyistin für zivilgesellschaftliches Engagement und eine prägende Stimmung von Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, und natürlich noch vieles mehr, aber das würde den Podcast sprengen. Die Stiftung Bildung unterstützt bundesweit Bildungsengagement von Kitas über Schulen bis hin zu Jugendinitiativen. Sie wirkt direkt an der Basis. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Katja, bei 5 nach 12.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. So, Bildung. Ja, würde ich sagen, wenn wir mal ein Interview führen, würden alle sagen, Bildung ist die wichtigste Ressource unseres Landes. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen und wird auch oft so bezeichnet. Wie die Einordnung aktuell in der gefühlten Welt ist, überlasse ich jeden für sich an der Stelle. Aber was war die ursprüngliche Idee hinter der Stiftung Bildung und welche Vision treibt euch bis heute an, liebe Katja?
Ja, die Stiftung Bildung ist tatsächlich eine, ja, würde ich sagen, Bottom-up-Bewegung, eine Gründung aus der Zivilgesellschaft von Menschen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten in der Bildung engagieren. Vielleicht, weil sie da beruflich arbeiten als Lehrkräfte, vielleicht aber auch, weil sie Eltern sind oder aber auch Generation 60, 70 plus, die selber gar keine Kinder hat, aber sich Sorgen um das Land macht. Ich selber komme aus der Wirtschaft, habe als Kooperationsmanagerin viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, habe dann aber tatsächlich mit meinen Kindern das ehrenamtliche Engagement in Kita und Schule begonnen. Das ist jetzt sozusagen fast 30 Jahre her. Und in der Zeit habe ich nicht nur den ehrenamtlichen Vorstand im Kinderladen gemacht, mich elternvertretungsmäßig engagiert, den Förderverein an der Grundschule gegründet, dann sozusagen vor 23 Jahren einen Landesverband der Kita- und Schulförderverein in Berlin-Brandenburg, war da auch 18 Jahre ehrenamtliche Vorsitzende. Und einige andere Verbände bundesweit dann auch noch. Allerdings vor 15 Jahren ist mir mehr oder weniger der Kragen geplatzt, weil ich gesehen habe, dass sich immer mehr Menschen ehrenamtlich engagieren, bundesweit. Dass es inzwischen fast 40.000 Kita- und Schulfördervereine bundesweit gibt.
40.000.
Wir haben 80.000 Bildungsstandorte, wenn man Kitas und Schulen zusammennimmt. Und also so rund 70-90% aller Schulformen haben einen Schulförderverein. Also es ist ein absolutes Massenphänomen heutzutage. Und gleichzeitig wurde diese Expertise aber gar nicht wahrgenommen. Also weder landes- noch bundespolitisch. Diese Expertise ist nicht angeschlossen an Geldflüsse, ob Bundesmittel oder Spendenmittel. Und dann waren wir 10 Ehrenamtliche, die sich tatsächlich vor 15 Jahren so ein Jahr Zeit genommen haben und strategisch überlegt haben, was müsste sich denn verändern oder was für ein gesellschaftliches Instrument braucht es denn, damit Bildung nie wieder so schlecht werden kann, wie wir es sozusagen in den letzten Jahren, Jahrzehnten in Deutschland erleben. Und dabei haben wir festgestellt, ja, also es braucht eigentlich eine Stimme für diese 5,9 Millionen ehrenamtlich Engagierten, ja. Und es braucht letztendlich das Einbringen dieser Expertise in das System. Ja, ich stelle mir immer so eine Taschenuhr vor mit diesen ganzen Rädern. So, das Bildungssystem ist ja sehr komplex.
Ja.
Ist an ganz unterschiedlichen Stellen, Schrauben, muss man Dinge verändern. Und insofern kommt diese Praxisexpertise, der kommt eine hohe Bedeutung zu und die muss halt an die richtigen Stellen kommen. Und auf der anderen Seite muss aber auch Geld in diese Expertise beziehungsweise zu diesen Menschen, die sofort Dinge bewegen können.
Ja.
Und das ist dann tatsächlich letztendlich die Stiftung Bildung geworden. Eine unabhängige Spenden- und Lobbyorganisation, gegründet von 10 Ehrenamtlichen mit 0 Euro vor 14 Jahren.
Wahnsinnsgeschichte. Und jeder, der Kinder hat, weiß ja, also so, was da so an Diskussionen an Elternabend und davor und danach läuft. Ne? Mhm. Also ich habe so eine ganze Menge, krieg gerade so ein Ohrensausen an der Stelle. Aber ich sehe auch, ich bin positiv überrascht, wie viele das sind, die da engagiert sind. Ne? Ja. Man sieht die, aber ich sehe natürlich auch viele, die dann in Deckung gehen, verständlicherweise, weil ich das ist gar kein Vorwurf, ne? Also, weil es gibt ja auch noch andere Punkte im Leben und ja. Einer der Kinderbildung ist natürlich eins und nicht das Unentscheidende. Jetzt gibt es ja verschiedene Organisationen. Ich bin kein Experte, ehrlicherweise, an der Stelle, sage ich ganz ehrlich. Aber was unterscheidet sozusagen, du hast jetzt so die Historie erzählt, ne, und welche, wie es entstanden ist. Was unterscheidet euch von anderen Organisationen, die das Thema Bildung in Deutschland bewegen wollen und tun?
Also ich denke zum einen tatsächlich eben, dass es eine Gründung aus diesem, aus dieser Bottom-up-Bewegung ist. Zum anderen unterscheidet uns stark, und das ist auch eine unserer großen Thesen, dass wir die Betroffenen Expertise stärken. Das heißt, wir glauben, dass letztendlich die Sichtweise und die Meinung der Schülerinnen und Schüler, der Kinder, der Erziehungsberechtigten, aber eben auch der Engagierten in den Fördervereinen, ja, und diese Kita- oder Schulfördervereine sind ja wie die Feuerwehr letztendlich, können sie ganz schnell Dinge eben umsetzen. Also sei es bei einer Krise wie der Pandemie zum Beispiel oder eben jetzt, wenn es darum geht, Integrationen voranzubringen oder so. Dass diese betroffenen Sicht sozusagen in den Bildungsdiskurs mit rein muss. Also das ist sozusagen eine ganz, ganz starke Aufgabe der Stiftung Bildung, in dem Falle eben tatsächlich zum einen die BundesschülerInnenkonferenz zu stärken, den Bundeselternrat der Eltern an Schule, die migrantische Elternperspektive oder aber auch die Eltern in Kita, plus eben tatsächlich die Fördervereine und all die ehrenamtlich Engagierten, die sozusagen zu stärken, den Netzwerk zu geben, den Austausch, Qualifizierung, aber auch Geld, damit die Ideen sofort umgesetzt werden können.
Mhm. Okay, spannend. Also ihr nutzt sozusagen auch bestehende Systeme, um genau zuzuhören.
Ja.
Wo drückt der Schuh, sage ich es mal ganz lapidar. Und dann guckt ihr, wie könnt ihr da helfen, wer kann da helfen.
Genau, oder um denen auch Wind unter den Flügeln zu sein. Naja, damit sie sozusagen politisch mehr wahrgenommen werden, in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden.
Ja,
weil letztendlich arbeiten wir für die junge Generation und mit der jungen Generation.
Ja. Jetzt gibt es ja, also Baustellen gibt es ja genug, würde ich sagen. Ne? Also ich ist kein Baustein-Podcast übrigens. 5 nach 12 klingt zwar so, aber wir wollen eigentlich über Lösungen reden.
Naja,
wir möchten ein bisschen Zuversicht in die Gesellschaft bringen. So, habt ja viele Themenfelder, die ihr beackert, ne? Von Chancengleichheit, sage ich mal, bis hin zu Nachhaltigkeit und Demokratie. Ich würde die ja gerade sagen, alle auf dem Zettel gerade, aber gibt es so Schwerpunkte, die ihr gerade besonders bewegt, wo ihr sagt, da ist der Handlungsbedarf gigantisch, da müssen wir jetzt einfach gerade ran, da muss, weil es ist ja immer viel, was man bewegen will, aber eins geht halt eben nur oder zwei oder drei.
Tatsächlich bearbeiten wir vieles gleichzeitig. Also gerade die ganzen verschiedenen Themen, die du gerade genannt hast, bilden wir tatsächlich ab durch Förderfonds. Das heißt, bei uns kann die junge Generation mit dem Förderverein einen Antrag stellen und kann sagen, so, wir wollen jetzt hier ein Nachhaltigkeitsprojekt voranbringen, wir wollen jetzt ein Demokratieprojekt voranbringen, und dann kann man tatsächlich bei uns Geld zwischen 500 bis 5000 Euro beantragen oder aber auch, wenn man dem Landesverband der Kita- und Schulfördervereine in seiner Region als Förderverein angeschlossen ist, auch da das Geld beantragen. Wir geben das nämlich an diese Landesverbände weiter. Und dann können diese Ideen vor Ort passgenau umgesetzt werden, weil unsere Meinung oder unsere Haltung ist, dass letztendlich die Menschen vor Ort ganz genau wissen, was die Kita oder die Schule als nächstes braucht, was der passgenaue Schritt wäre, um zum Thema Inklusion oder was auch immer voranzukommen. Und wir wollen diese Ideen beflügeln. Also viele Spendengelder von uns landen genau in diesen Förderfonds.
Okay. Das heißt also, ihr setzt gar nicht so das Thema. Ihr sagt so, keine Ahnung, ne, wir müssen gerade ein bisschen mehr über Demokratie reden, würde mir gerade so spontan einfallen vor den nächsten Landestagswahlen. Sondern ihr hört den Schulförderverein zu. Und es kann natürlich sein, dass es genau das Thema ist. Zumindest aus dem einen oder anderen Bundesland ist es wahrscheinlich genau das Thema.
Genau, also wir haben sozusagen, grob setzen wir Themen, ja, die wir aber hören, dass sie ein Bedarf sind an der Basis. Ja. Chancengerechtigkeit ist immer ein Thema. Ja. Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema. Bildung für nachhaltige Entwicklung, hast du sehr schön gesagt. Demokratie ist natürlich ein Thema, ja, oder aber auch Vielfalt. Und insofern gibt es zu diesen Themen Förderfonds und Geld. Wie die Idee dann aber umgesetzt wird, das geben wir nicht vor, sondern da wissen wir ganz genau, weil wir ja von den Fördervereinen kommen, die wissen es viel besser vor Ort. Und insofern kann man bei uns sozusagen Antrag stellen. Insbesondere freuen wir uns tatsächlich auch über Anträge von jungen Menschen selbst. In unserer Jury sitzen junge Menschen und entscheiden über das Fördergeld auch. Also auch da geben wir Macht an die junge Generation ab. Die machen das gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied. Wir versuchen einmal im Monat auch Rückmeldung zu geben, ob wir es fördern oder nicht fördern. Also da sind wir relativ schnell dabei. Und leider oder auch glücklicherweise ist es tatsächlich so, wir haben im letzten Jahr in diesen Förderfonds etwa 300.000 Euro gehabt. Wir hatten aber Anfragen von 1,3 Millionen Euro. Das heißt also, es gibt wesentlich mehr Ideen da draußen. Also, und wir hätten auch gerne all diese Ideen gefördert. Also es sind gute Ideen. Aber noch reicht sozusagen das Spendenvolumen nicht aus, was wir für die Förderfonds zur Verfügung stellen können. Und dann gibt es aber auch andere Themen, also zum Beispiel unser Patenschaftsprogramm, was wir jetzt seit 11 Jahren machen, übrigens finanziert, danke an alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, aus Bundesmitteln, wo wir in den letzten Jahren tatsächlich 52.000 Kinder und Jugendliche bundesweit erreicht haben, die es nicht so leicht haben. Vielleicht, weil sie mit Fluchterfahrung nach Deutschland gekommen sind oder weil eben das Elternhaus ja andere Herausforderungen hat, als jetzt das Kind gut in der Bildung zu begleiten. Da haben wir jetzt aber gerade leider die, die Information bekommen, dass dieses Programm gestrichen wird im nächsten Bundeshaushalt und sind gerade dabei, 10.000 Kinderpatenschaften zu fundraisen pro Patenschaft, pro Kind, pro Jahr. Brauchen wir eine Spende von 300 Euro. Ich danke auch schon all denen, die sozusagen angefangen haben zu spenden. Aber da ist es zum Beispiel so, mit diesen Patenschaften können wir auch Demokratie stärken, ja, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken, Verantwortungsübernahme für ihre Kita oder ihre Schule stärken. Denn wir merken, je mehr junge Menschen involviert sind in das, was sie gestalten und wie sie es gestalten und mitentscheiden, desto mehr sind sie eigentlich verbunden mit ihrer Kita, ihrer Schule und lernen von früh, ja, verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger zu sein.
Lass uns da drin bleiben. Ich hatte den Punkt für später natürlich vorgesehen. Ich kenne ja die Situation, die euch da intensiv bewegt. Damit ich es richtig verstanden habe, also im Grunde haben wir fördert 10.000 Kinder im Jahr.
Das wollen wir, genau.
Das wollt ihr, habt bereits 250.000, habe ich das richtig verstanden oder war das, habe ich das, war richtig?
Leider nicht, nee, wir haben 52.000 Kinder, wir haben 52.000 Kinder und Jugendliche in den letzten 10 Jahren erreicht, über die Patenschaften, genau. Und im nächsten Jahr wollen wir 10.000 Kinder und Jugendliche.
Und das ist quasi de facto durch den Bundeshaushaltsentwurf komplett gestrichen.
Ja.
Was passiert denn in so einem Programm? Also damit das jemand, der das noch nicht so drin ist, versteht und sagt, oh, da höre ich jetzt mal genau zu, Bildung ist mir wichtig, Bildung für Kinder sowieso und ich hätte gern was getan. Was passiert jetzt konkret da?
Also vielleicht vorab noch gesagt, also ich kann die Bundesregierung durchaus verstehen, dass sie jetzt in diesem Bundeshaushaltsentwurf Streichung vornehmen muss. Ne? Also die Bundesregierung möchte 25 Milliarden Euro streichen. Darüber kann man natürlich trefflich streiten, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht der jungen Generation noch mehr Schulden hinterlassen. Deswegen, ich verstehe diese Sparmaßnahmen. Nichtsdestotrotz muss man überlegen, ob das tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen nun gerade gemacht wird oder ob wir nicht sagen müssen, also gerade die Kinder und Jugendlichen, die wir haben, die müssen wir bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten. Und Bildung oder eben auch solche Patenschaften sind exzellente Instrumente, um die junge Generation auf die Herausforderungen vorzubereiten, die wir heute noch nicht kennen. Was passiert in unserem Patenschaftsprogramm? Bei uns ist es insofern besonders, dass wir immer zwei gleichaltrige Kinder matchen. Das heißt also zwei Kinder im Kindergarten oder zwei junge Menschen in der Berufsschule. Die gehen miteinander ein Tandem ein. Das heißt, wir matchen diese Kinder durch unterschiedlichste Arten und Weisen. Dann gibt es meistens pro Bildungsstandort gibt es dann so 10 Tandems. Das heißt, sagen wir mal, rund 10 bis 20 Kinder sind dann eine Gruppe, die eben Patenschaften bekommen. Im besten Falle sind es sozusagen Enrico und Katja und wir beide sind das Tandem. Ja. Und wir lernen uns kennen, kannten uns vorher noch nicht. Und aus diesem Tandem wird innerhalb des Patenschaftsjahres meist eine sehr enge Freundschaft. Also das sagen unsere Wirkungsevaluationen. Die Wahrscheinlichkeit, also dass wir nachher eine Freundschaft haben und uns vielleicht möglicherweise unser ganzes Leben kennen, ist sehr, sehr hoch.
Oh, sollte man vielleicht bei Erwachsenen einführen.
Ja, wäre auf jeden Fall demokratiefördernd, da bin ich mir 100% sicher. Genau, und dann gibt es sehr unterschiedliche Ideen, die dann diese Patenschaftsgruppen oder auch die Tandems miteinander umsetzen. Eins, wo ich immer sehr Gänsehaut bekomme, ist tatsächlich, wo Kinder mit Fluchterfahrung mit einer Traumatherapeutin, die eben auch aus Spenden dann finanziert wurde, gearbeitet haben und immer zu zweit an einer Tonkachel gearbeitet haben. Und insgesamt wurde daraus letztendlich ein Wandrelief, was letztendlich eine Menschenmenge, die aus einer bestimmten, ja, sagen wir mal, Naturlandschaft flüchtet, in eine Großstadt sozusagen flüchtet, in dem Falle dargestellt. Das hängt auch tatsächlich in der Schule. Aber was ist passiert, während die Kinder an diesem Ton gearbeitet haben? Letztendlich haben die Kinder gefragt, warum trägst du ein Kopftuch, warum isst du Schweinefleisch, wie war das denn, als ihr sozusagen gewandert seid, seid ihr wirklich zu Fuß gewandert, wie ist das bei euch hier in der Klasse, warum sitzen alle sitzen vor den Büchern oder sonst irgendwie was. Diese Fragen oder auch diese Erfahrungen wurden dann letztendlich durch die Traumatherapeutin mit begleitet. Die Kinder haben gegenseitig Ängste abgebaut, haben sich kennengelernt, Verständnis aufgebaut. Und letztendlich sind aus diesen Freundschaftstandems sogar nachher Familientandems geworden. Das heißt, die Kinder sind dann in die Familien eingeladen worden, die Eltern haben sich kennengelernt und so weiter und so fort. Also ich finde, ein ganz wunderbares Projekt. Ein anderes, worüber ich auch immer sehr schmunzeln muss, ist, in einer Kita war ein Kind mit einem Rollstuhl und wie das immer so schön ist, alle Kinder gehen raus, spielen draußen, kommen dann rein, schmeißen ihre Jacken und Schuhe sozusagen hin, wie man das so kennt.
Ja, kommt mir bekannt vor.
Ja, genau, meistens nicht so richtig an den Haken oder da, wo die Schuhe rein sollen. Und das Problem war aber, dass das Kind mit dem Rollstuhl nicht mehr fahren konnte. So. Und dann haben die Kinder selber überlegt, ja, das ist ja ein bisschen unfair, ne? Wir können hier rumrennen, wir springen über die Schuhe und so weiter, aber der Rollstuhl, der kommt gar nicht mehr durch. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen so Klebestreifen, höchst banal, aber die Kinder sind selber auf die Idee gekommen, wir machen so Klebestreifen auf den Flur und alles muss sozusagen neben den Klebestreifen liegen. Ja, also wenn es schon nicht am Haken hängt, dann muss es zumindest neben den Klebestreifen liegen und alles da drin, das ist sozusagen die Bahn, wo der Rollstuhl fahren kann. Und wenn da mal so ein Schuh reingerutscht war, dann haben die Kinder den sozusagen wieder beiseite geschoben. Also sie haben selber Verantwortung übernommen dafür, dass letztendlich freie Bahn für den Rollstuhl da war. Dann wurde noch so ein Kiddieboard angehangen und insofern rasen sie jetzt gemeinsam durch die Kita und haben eine Idee, eine Lösung sich erdacht.
Spannende Geschichte. Aber das wird immer moderiert, ne? Also, oder?
Genau, also wir haben vor Ort dann Ehrenamtliche, die diese Tandems begleiten, manchmal auch das pädagogische Personal, was das sozusagen auch macht, oder eben Menschen aus dem Förderverein. Unsere Menschen, die letztendlich diese meistens 30 bis 60 Standorte in der Region betreuen, die geben sozusagen Ideen, die helfen mit Ressourcen, die achten auf den Kinderschutz, die achten auf die sozusagen korrekte Abrechnung. Das nehmen wir sozusagen alles dem Ehrenamt ab.
Ja. Okay, ich will ja mal positiv enden, aber wir haben ja noch ein paar Fragen, wir haben ja noch ein paar Themen, die wir wälzen können. Deswegen kommt die Frage doch noch zu dem Thema. Was befürchtest du, was das langfristig für Auswirkungen hat, wenn man sowas nicht mehr umsetzen kann?
Naja, ich finde ehrlich gesagt, die Auswirkungen, dass wir nicht in Bildung investiert haben, sind gerade sehr schön in unserer Gesellschaft oder unschön in unserer Gesellschaft anhand der Wahlergebnisse und dieses, der Demokratiekrise, in der wir sind, zu fühlen. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich so stark für Bildung engagiere, mein ganzes Leben lang, aber eben jetzt auch seit der Stiftung Bildungsgründung habe ich ja auch die Wirtschaft verlassen und bin sozusagen in den NGO-Sektor gewechselt, weil ich glaube, Bildung ist die Antwort auf alle Herausforderungen, die wir gerade haben. Ja? Und gerade was, du hast es vorhin gesagt, ne? In Deutschland ist es unsere Ressource, ja. Wir werden ja manchmal oder wurden auch schon als Bildungsrepublik bezeichnet. Und gerade Bildung hat sozusagen die Möglichkeit, Dinge zu reflektieren, eine andere Zukunft zu erdenken oder aber auch den Wohlstand, den wir haben, zu erhalten, die Werte, die uns hier in Deutschland prägen, auch an die nächste Generation zu geben. Und aber auch letztendlich die Verantwortung, die Deutschland in der Welt hat, auch weiter wahrzunehmen. Ja? Und insofern ist Bildung eine Grundressource, die es gilt, tatsächlich auf einen ganz anderen Stellenwert wieder in Deutschland zu heben.
Ja, wer sich jetzt angesprochen fühlt, mache ich den Werbeblock. Ich habe nichts davon, aber guckt rein, stiftungbildung.org, ganz einfach zu merken, stiftungbildung.org, könnt ihr euch belesen, könnt auch mal, seht auch Telefonnummern, Ansprechpartnerinnen, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht spenden wollt und sagt, nee, also so ein Patenschaftsprogramm kann man nicht einstellen, sollte weiter existieren.
Ja, auch gerne uns auf den Social Media folgen, Instagram, LinkedIn, ich bin auch da selbst persönlich erreichbar, falls jemand Fragen hat.
Genau, so sind wir uns ja auch über Mail
gelassen. Genau,
also Social Media ist nicht nur kritisch zu sehen, sondern ich habe sehr viele tolle Menschen darüber kennengelernt. Jetzt hast du wusstest ja ehrlicherweise nicht, dass in dem Programm auch ehrenamtliche Erwachsene dann sozusagen den Mentor sind oder ganz viele dabei sind. Jetzt arbeitet ihr hauptsächlich mit dem Ehrenamt zusammen, ne? So, weiß nicht, ob ich euch das besonders macht und von anderen abhebt im Grunde genommen. Ich finde es zumindest gut, dass das Ehrenamt so Sichtbarkeit bekommt. Aber es gibt natürlich auch klassische Schulstrukturen. Ne? Also man könnte das ja, würde ich jetzt mal behaupten, auch über klassische Schulstrukturen. Warum arbeitet ihr eher mit dem Ehrenamt und versucht es nicht in die Schulstrukturen zu bringen? Oder vielleicht macht auch beides, keine Ahnung.
Genau, wir machen beides. Also der Förderverein ist ja, also ich beschreibe ihn immer so als das Tor rein in den Bildungsstandort, aber auch raus in die Gesellschaft. Mhm. Ja, es ist so eine Schnittstellenfunktion und es ist über so einen Kita- oder Schulförderverein vieles möglich, was eben innerhalb der formalen Strukturen viel komplizierter ist. Angefangen von einer Spende, ja, also gerne auch an Fördervereine direkt spenden, aber bis hin auch eben Projektumsetzung und so weiter und so fort. Und insofern hat der Förderverein einfach durch die Möglichkeit, mit Ehrenamt zusammenzuarbeiten, mehr Ressourcen als die, ne, also man kann sich nicht noch mehr hauptamtliches Personal in der Schule backen, sondern da gibt es einen Schlüssel und das war's. Ja. Aber über den Förderverein kann man halt Möglichkeiten, Ressourcen und auch Schnelligkeit auf die Spur bringen, die sozusagen gebraucht wird, ja, in unserer super schnelllebigen Welt mit den überlappenden Krisen, die wir haben, ja, da müssen wir uns ja auch an das neue Normal eigentlich gewöhnen. Da kann eben der Förderverein relativ schnell Antwort sein, und deswegen wollen wir eigentlich darauf hinaus, dass letztendlich nachher jede Kita, jede Schule einen Förderverein hat und vor allen Dingen diese Ressourcen von Ehrenamt. Und Ehrenamt in dem Falle meine ich wirklich aller Generationen. Also unser Traumförderverein hat die Kinder und die Jugendlichen als Mitglieder, hat aber auch wirklich den Kiez um die Ecke, also die Nachbarin oder die Apotheke, den Bäckermeister. Aber natürlich auch die Eltern und auch die pädagogischen Fachkräfte als Mitglieder. Und dann kann man in diesen sozusagen Konglomerat, kann man überlegen, ja, wie wollen wir eigentlich unseren Standort kurz-, mittel- und langfristig weiterentwickeln? Und was treibt uns jetzt gerade um? Und das kann niemals so schnell, wie das ein Förderverein kann, letztendlich von einer Landesverwaltung oder Kommunalverwaltung oder gar auch von der Bundesebene kommen. Da müssen allerdings die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Ja? Da muss sozusagen Qualität gesetzt werden, Das ist ganz klar. Wir wollen nicht den Staat entlassen und wir wollen weiter, dass Bildung kostenfrei in Deutschland ist und dass es so ein hohes Gut ist, wie es ja eigentlich ist.
Ja. Würde ich sagen, machen wir jetzt einen Punkt, brechen ab, lassen den Satz einfach so stehen. Nein, wir haben natürlich noch das eine oder andere. Wäre jetzt auch nicht in Ordnung. Aber ich denke, es ist sehr gut rübergekommen, warum genau da anzusetzen. Und ich glaube, das war ein gutes Beispiel von dem Kita-Kind über die Eltern, die Familie. Ja. Und man könnte es ja weiterdenken, da ist eine eigene Bubble und dann sind sie doch alle, irgendwie sind die ja dann doch alle im ähnlichen Wohnumfeld, aber reden vielleicht bis dato gar nicht miteinander. Über die Kinder gibt es immer Gesprächsthemen. Es gibt auch so andere Themen, aber Kinder ist ein sehr schöner Punkt. So, jetzt bin ich natürlich ein Nachhaltigkeitspodcast. Jetzt fragen die sich alle, der redet gar nicht über Nachhaltigkeit. Ne? Ich denke aber, es ist gar nicht so weit auseinander, weil ich will ja über Lösungen, über Zuversicht reden. Und da gehört gesellschaftliches Engagement dazu.
Ja.
Ehrlicherweise, also passt es perfekt. Und wenn wir in der Transformation sind, ist Bildung Mindestvoraussetzung. Ohne dem wird es nichts. Also falls jemand sich noch fragt, wo die Brücke ist, ich hoffe nicht, aber das wäre sie an der Stelle. Aber lass uns ruhig zum Thema Nachhaltigkeit kommen. Mhm. Da seid ihr ja auch sozusagen sehr aktiv. Ich hatte es vor uns gesagt über Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich kannte das bis vor 5 Jahren gar nicht so, die Begrifflichkeit, muss ich gestehen. Ne? Die ist irgendwie auch an mir vorbeigegangen, aber ich war auch noch nicht so sehr in der Bubble. Also fangen wir aber mit dir persönlich an. Ich glaube, es ist jetzt schon so gut drüber gekommen, das Engagement kommt aus der Persönlichkeit, Katja Henze.
Ja.
Und also was heißt für dich, bedeutet für dich BNE, für dich persönlich, jenseits von irgendwelchen Schlagworten, Strategien? Also was ist da dein Treiber?
Für mich ist auf jeden Fall Verantwortungsübernahme. Und zwar jetzt sofort für den Wirkkreis, den ich um mich herum habe. Und das bedeutet auch für ein Kind in einer Kita oder einen jungen Menschen in der Schule, aber auch im Dorf, in der Kommune, im Kiez, wo ich wirken kann. Mit der Perspektive, was hat mein Handeln für eine Auswirkung auf mein Umfeld, aber möglicherweise auch auf nachfolgende Generationen. Mhm. Und das zu lernen, und zwar von Anfang an, wird Gesellschaft verändern, wird Welt verändern.
Dann lass uns da genau ansetzen. Ich glaube, perfekt, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Also ich glaube, es gibt auch heutige, die sagen, Bildung für nachhaltige Entwicklung habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Würde ich jetzt mal behaupten. Wenn nicht, dann mea culpa an alle, die es wissen. Was verbirgt sich dahinter? Also was ist eigentlich dahinter konkret zu?
Ja, also dann kommen wir gleich zu dem nächsten, was auch nicht alle kennen. Aber es gibt tatsächlich eine sozusagen UN-Agenda oder eine Agenda weltweit der 17 Nachhaltigkeitsziele oder auch Sustainable Development Goals, worauf sich die Weltgemeinschaft fast schon 2 Jahrzehnten geeinigt hat. Also kein Hunger auf der Welt, keine Armut, sauberes Wasser für alle, Gesundheit für alle und. Gerne mal recherchieren, 17 Nachhaltigkeitsziele. Eigentlich das Paradies auf Erden und beeindruckend, ich glaube, es sind 156 Staaten weltweit, die sich sozusagen diesem Ziel verpflichtet haben. Oder diesen Zielen, muss man ja sagen. Und
das ist das Einzige, wo so viele Staaten unterstützen.
Ja, genau. Und das aber eben auch nicht sozusagen jetzt irgendwann mal in irgendeiner Utopie, sondern eben bis 2030, also mehr oder weniger fast übermorgen. Und nachdem sozusagen die erste Dekade, also die ersten 10 Jahre vorbei waren, haben sie festgestellt, dass Bildung einen extrem herausstehenden Faktor in der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele hat. Und insofern hat sich die UN dann und all diese Staaten gesagt, okay, also wir müssen Menschen entlang der gesamten Bildungskette, und damit ist wirklich gemeint, das Kita-Kind bis hin, aber weiterhin auch in der Erwachsenenbildung, wir müssen ihnen Nachhaltigkeit beibringen, Nachhaltigkeit lehren, und es muss gelernt werden und muss sozusagen eine Selbstverständlichkeit im Handeln eines jeden Menschen werden. Nur dann werden die 17 Nachhaltigkeitsziele auch erreicht werden können. Und deswegen haben die Länder sich auf unterschiedliche Weise der Bildung gewidmet. Und in Deutschland nennt sich dieses Konzept eben Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wir haben zurzeit auch eine Bundesbildungsministerin und auch eine Bildungsministerinnenkonferenz, die diesem Thema BNE eine große Bedeutung auch zuschreiben. Es gibt immer mehr Länder, die das tatsächlich in ihren Curricula verankert haben. Das heißt also, wir sind längst auf dem Weg. Selbst wenn man den Begriff BNE nicht kennt, ist es nicht so wichtig. Aber er wird sich sozusagen in den nächsten 10, 15 Jahren spätestens durchgesetzt haben.
Ja, deshalb, ja, sozusagen.
Und durchgesetzt meine ich wirklich systemisch in den Curricula, ja.
Okay, und du sprichst jetzt ja erstmal für Deutschland, aber natürlich weltweit.
Oder? Genau, also das passiert weltweit, auch Kenia, auch Kanada sozusagen, genau, alle an einigen Punkten schneller mit den 17 Nachhaltigkeitszielen, an anderen langsamer. Auch wir werden sicherlich nicht alle Ziele hier in Deutschland bis 2030 erreichen, auch weil ja die Ziele untereinander bestimmte Dilemmata mit sich mitbringen. Übrigens auch ein Thema, was ich finde, was man der jungen Generation unbedingt beibringen muss, letztendlich Dilemmata auszuhalten, unterschiedliche Meinungen miteinander friedlich zu verhandeln und eben die bestmögliche Lösung zu erarbeiten gemeinsam, die jetzt gerade möglich ist. Also ich finde, auch da hat Bildung eine ganz, ganz große Rolle.
Kommen wir gleich drauf. Lass uns einen Punkt noch zum Thema BNE nehmen. Über eure Stiftung können ja junge Menschen sich auch, bin da jetzt nicht zu sehr im Bilde, UNESCO-Programm BNE 2030 heißt es, glaube ich.
Genau.
Was verbirgt sich dahinter? Wie können die sich da engagieren? Was kann man da machen?
Genau, also wir setzen ja ganz stark in unserem gesamten Arbeit und seit vielen Jahren auf Kinder- und Jugendbeteiligung. Ich sitze eben im Forum Schule als Co-Vorsitzende seit mehr als 10 Jahren in der nationalen Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung, die angegliedert ist beim Bundesbildungs- und Familienministerium. Und wir haben damals in der Erstellung des nationalen Aktionsplans zum Thema BNE haben wir gesagt, irgendwie fehlt hier die junge Generation. Und das waren auch nicht nur wir, sondern es waren natürlich auch andere Jugendorganisationen, DBJR, NAJO und so weiter. Und wir haben gesagt, also wenn sie schon nicht in der Erstellung des nationalen Aktionsplans BNE dabei waren, dann müssen sie zumindest bei der Umsetzung ein eigenes Jugendbeteiligungsgremium haben. Und wir sind dann eher ein bisschen aus Versehen, aber sehr mit Herz und Freude sind wir sozusagen die Trägerorganisation geworden, die dieses Jugendgremium begleiten darf, die Ehre hat, sozusagen die jungen Menschen, 30 junge Menschen zu begleiten, die permanent wechseln. Also pro Jahr kommen immer 5 neue, 5 gehen und so weiter. Und die sitzen auch mit einer Stimme in der nationalen Plattform. Also das ist erstmalig, dass eigentlich ein Jugendgremium in einer nationalen Plattform auf Bundesebene eine Stimme hat. Genau. Und insofern können junge Menschen sich beteiligen, indem sie entweder Projekte bei uns beantragen zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben auch einen Klimafonds. Oder sich tatsächlich in diesem Jugendbeteiligungsgremium beteiligen. Oder aber auch mit dem youpen.de übrigens sich mit den jungen Menschen selber treffen, in ihre sozusagen Kommune, in ihre Region einladen und das Thema einfach mit jungen Menschen weitertreiben.
Okay, war ein Aufruf. Hallo, hallo junge Leute. Ich weiß nicht, ob ich so viele junge Leute habe, aber ich habe es schon mal probiert. Schauen wir mal. Ich hoffe, und wenn nicht, können die Eltern ja einen kurzen Hinweis an ihre Kinder geben, würde ja auch helfen.
Auf jeden Fall, klar.
Genau, dann lass uns, du hast schon so ein bisschen Anlauf genommen, sozusagen das Thema wieder weiten. Ihr sprecht beim Thema Nachhaltigkeit nicht nur über Klima und CO2, sondern ihr habt das auch deutlich breiter aufgespellt. Also ihr verbindet das ökologische Nachhaltigkeit mit sozialer Gerechtigkeit, mit Demokratiebildung in eurem Programm. Wie macht ihr das?
Also vielleicht Bildung für nachhaltige Entwicklung an sich nimmt 3 Dimensionen in den Fokus. Ne? Das ist die ökologische, die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit. Und insofern, Kinder- und Jugendbeteiligung ist ein Thema bei uns. Bei uns ist aber eben tatsächlich auch wirtschaftliches, nachhaltiges Handeln. Also wir stärken sehr stark Schülerinnenfirmen, Azubi-Genossenschaften, alles so in diesem Bereich, wo junge Menschen sagen, okay, wir wollen wirtschaftliches Handeln auch unter Nachhaltigkeitsaspekten an unserer Schule voranbringen. Wir stärken Entrepreneurship Education. Wir haben Programme, wo wir explizit auch in die Kinder- und Jugendclubs gehen und junge Menschen im Rahmen von Handwerk und eben Nachhaltigkeit Projekte ermöglichen. Ja. Und Demokratie ist natürlich ganz entscheidend. Ja, also gerade dieses Miteinander beteiligen, in meinen Augen hat Demokratie ganz viel mit Freiheit und Frieden zu tun. Insofern sind das große Themen.
Ja. Jetzt sozusagen erleben wir natürlich gerade eine gesellschaftliche Polarisierung, also zumindest mein Bauchgefühl sagt das und wahrscheinlich ist es auch so. Wir sehen zunehmend Druck auf demokratische Institutionen, die können es eigentlich nur falsch machen momentan, habe ich so den Eindruck, ne? So auch wenn Kritik ja, in vielen Ecken auch berechtigt ist, aber zumindest sehe ich dann eine gesellschaftliche Tendenz und wenn man sagt, so, wenn man in der Welt fragt, also zumindest Studien sagen viele Menschen, sie würden gerne Demokratie leben. In Deutschland nimmt die Zustimmung gerade ab. Mhm. Also schon erschütternde Tendenzen, finde ich. Ne? So. Mhm. Ich glaube, wir haben da das gleiche im Blick drauf. So, das heißt, es fängt natürlich auch Demokratiebewusstsein und die Erfahrung fängt ja, wir bleiben wieder bei der Jugend und den Kindern. Wie schafft man, dass Kinder und Jugendliche sozusagen tatsächlich irgendwie mitentscheiden können und Demokratie nicht nur im Schulbuch lesen und wie die konkret beteiligt werden? Du hast da schon ein bisschen angedeutet, ja. Aber vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer.
Also ich glaube schon, dass diese Erfahrung an mehreren Orten passieren kann. Also sie kann ganz normal am Küchentisch passieren. Ja, die Frage ist, ne, vorhin hast du gesagt, du hast ein 3,5-jähriges Kind in unserem Vorgespräch. Ja. Wie viel darf dein Kind am Küchentisch mitbestimmen? Ja. Also sprich, wir können uns alle selber fragen, wo ist mein Handlungsspielraum, wo ich der jungen Generation einfach ja Macht abtreten kann, wo ich sie beteiligen kann. Wir als Stiftung Bildung haben, hatte ich ja gesagt, ne, zum einen unser Fördergeld wird in einer Jury mit jungen Menschen entschieden. Also das ist funktioniert hervorragend in dem Zusammenspiel mit dem einen Vorstand und eben den jungen Menschen. Ja. Wir versuchen der jungen Stimme, ob nun Stärkung der Bundesschülerinnenkonferenz oder eben auch des UPenns, den jungen Menschen wirklich politische Stimme zu geben in der Öffentlichkeit und auch am politischen Verhandlungstisch. Auch jede Lehrkraft letztendlich kann im Klassenraum oder in der Schule natürlich jungen Menschen eine wesentlich höhere Beteiligungsmöglichkeit einräumen. Also ich glaube, da ist keine Grenze gesetzt. In unserer zunehmend alternden Gesellschaft müssen wir uns, glaube ich, in unserer Generation oder in der älter werdenden Gesellschaft müssen wir uns fragen, wo können wir Plätze einräumen, dass junge Menschen gehört werden, dass junge Menschen gefragt werden, dass die Meinung junger Menschen eine Rolle spielt. Und da sind wir einfach gefragt, das selber zu tun.
Ja, das ist eigentlich eher ein Appell an unsere Generation, an alle wir werden, Deutschland wird immer älter, immer älter, immer älter. So lebt aber auch länger. Also das heißt, so schnell kommen die anderen dann nicht dazu, irgendwo Entscheidungen zu treffen, also proaktiv sich darüber Gedanken zu machen, aber wollen wir die Jugend auch motivieren, sich dafür anzubieten und nicht zu warten, bis da mal ein Angebot kommt, oder? Mhm. Also ich würde sagen, es ist ja immer beide Seiten.
Auf jeden Fall.
Immer der Pflicht.
Auf jeden Fall.
Eine hohe Schuld.
Ja, also die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel haben sehr erfolgreich ja jetzt eine Kampagne in die Öffentlichkeit gebracht zum Thema Mental Health, also um zu zeigen, wie geht's eben Schülerinnen und Schülern wirklich in der Schule und wie muss sich Bildung auch verändern. Und sie haben es letztendlich in den Koalitionsvertrag geschafft mit der Thematik Mental Health. Und insofern, ich glaube, die junge Generation wartet auch nicht. Ja? Und insofern muss diese jetzige Bundesregierung sich auf jeden Fall Gedanken machen, weil sie hat es ja in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, wie sie sozusagen der Gesundheit von Schülerinnen und Schülern im Rahmen von Bildung gerechter wird.
Ja, schönes Beispiel, dass man was bewirken kann. In einem autokraten Staat würde das nicht funktionieren. Da kann man sich das gern wünschen, aber wird wahrscheinlich nicht gehört. Merkst du so einfach so eine Zwischenfrage? Also meine gefühlte Welt, merkst du die auch bei der Jugend? Gibt es da auch eine gewisse Demokratieverdrossenheit? Kannst du das, also muss jetzt nicht belegt sein, aber gibt es eine gefühlte Welt? Ist die anders als bei ihren Eltern?
ist zumindest mein Eindruck. Nun habe ich aber natürlich auch sehr viel mit hoch engagierten jungen Menschen zu tun, die auch nicht bereit sind, alles so hinzunehmen, wie es ist, sondern einfach wirklich Dinge verändern wollen. Und die einfach auch eine andere Zukunft sich vorstellen und auch an einer anderen Zukunft arbeiten. Allerdings glaube ich wirklich, dass auch der Frust hoch ist, ja, dass und Frust auch gegenüber Demokratie, ja.
Ja. Frust ist ein Stichwort, als wenn ich es sozusagen provoziert hätte. Wir haben ja eingangs sozusagen, und ich hatte ja heute schon eine Aufnahme, da haben wir auch sehr viel über Krisen gesprochen und den Umgang. Sozusagen. Und also ich kann mich erinnern, so nach Covid gab es da viele Diskussionen, glaube ich, auch in der Gesellschaft, was hat das eigentlich mit der Jugend gemacht, ne? So diese deprimierte Stimmung im gesamten Land, auf der ganzen Planeten. So, wie behaltet ihr denn sozusagen Optimismus im Engagement? Wie gebt ihr den Kindern und Jugendlichen Zuversicht? Also habt ihr für euch da so ein Generalkonzept? Seid ihr immer mit, kommt immer mit guter Laune rein? Weiß ich nicht, ist nicht glaubhaft, glaube ich, aber wie macht man das? Ne? Also sag mal so, weil die gesamte Gesellschaft könnte ein bisschen Zuversicht, mehr Zukunftsmut gebrauchen, was auch immer, fallen mir ein paar positive Begriffe ein. Und die Jugend sollte ein bisschen mehr davon haben, die sind noch ein bisschen länger auf dem Planeten.
Also ich finde übrigens, die Pandemie ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil wenn wir damals schon mehr die Stimme der jungen Generation gehört hätten, im Gesellschaftsdiskurs und auch die möglicherweise der Eltern oder eben auch der Fördervereine, dann hätten wir früher gehört, was wir jetzt als Gesellschaft auszubaden haben. Also es wäre wesentlich früher zu einer Öffnung der Kitas und Schulen wiedergekommen, weil die Schülerinnen und Schüler gesagt hätten, so geht's nicht, weil uns die Eltern gesagt hätten, funktioniert gar nicht, weil die Fördervereine gesagt hätten, überhaupt nicht machbar. Und andere Länder sind ja zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt wieder in die Öffnung von Schulen und Kitas gegangen. Wir haben da nicht auf die junge Generation hier in Deutschland gehört und das hätten wir tun sollen. Und das, was wir jetzt auszubaden haben, das wird sich noch eine Weile sozusagen hinziehen und die Ausmaße sind irgendwie auch noch nicht klar. Sowohl bezogen auf die Gesundheit, sowohl bezogen auf den Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Also ja, das ist ein super Beispiel dafür, wenn wir auf die Betroffenen gehört hätten und wenn wir sie zukünftig mehr hören. Und da kommen wir jetzt zu der Zuversicht.
Ja.
Ich nehme schon wahr, dass die junge Generation mehr gehört wird. Also eine Bundesschülerinnenkonferenz hat eine sehr hohe Bedeutung inzwischen bekommen. Die Generalsekretärin Amy Kirchhoff wird eingeladen vom ZDF, ARD, SWR oder aber auch vorherige Generalsekretäre waren auch schon bei Lanz. Also insofern, dass wir als Gesellschaft in solchen öffentlichen Formaten die junge Generation hören, ihr zuhören, das macht mir Hoffnung. Muss mehr passieren, aber macht mir Hoffnung.
Jetzt seid ihr ja mit den Vereinen ganz praktisch, ne? Das hat, glaube ich, jeder, der euch nicht kannte, weiß das jetzt auch spätestens seit heute. Was würdest du Eltern mitgeben? Also ganz praktisch.
Wir sind ja auf zwei Ebenen tatsächlich unterwegs. Ne? Das ganz Praktische ab in den Fördervereinen mit den Kindern, mit einem selber sofort.
Ja.
Und wenn ich keine Kinder habe, aber eine Schule um die Ecke, kann ich mich genauso sozusagen da einfach, sei es passives oder auch aktives Mitglied eben einbringen. Also das ist, kann ich nur jeden Menschen dazu auffordern. Wer Geld spenden kann, ab an den Förderverein vor Ort, wenn der um die Ecke ist oder eben, wenn es bundesweit sein soll, an uns. Wir verteilen das auf jeden Fall, wie schon vorher auch genannt. Und eben das, was ich aber auch nochmal gesagt habe, ne, wo kann ich der jungen Generation eine Stimme geben? Das ist, ich glaube, wir sitzen alle an Positionen, zum Beispiel hier dein Podcast ist eine Position. Da kannst du dich fragen, ne? Habe ich junge Generationen schon eingeladen und wenn, wen könnte ich einladen? Also auch da gibt es immer wieder Möglichkeiten in den Gremien, wo wir agieren, in den Firmen, in den Vereinen, da auch immer wieder zu gucken, inwiefern kann ich das auch öffnen.
Wow, jetzt habe ich gleich ein schlechtes Gewissen hier. Also guter Impuls, sehr guter Impuls. Hatte ich schon jemand sehr Junges, sie waren alle jung. Sie waren alle jung aus unterschiedlichen Perspektiven. So, aber ganz jung hatte ich noch nicht, ehrlicherweise. Also Einladung, falls jetzt jemand reinhört und sagt, wow, wie, hatte er noch nicht? Und euch fällt jemand ein, eine junge Dame, ein junger Herr, gebt mir Bescheid. Ihr wisst, wie ich zu erreichen bin über Social Media. Ist die Einladung, spreche ich aus. Und dann nehmen wir einen Podcast und geben jungen Stimmen die Chance, hier eine Möglichkeit.
Gerade zum Thema Nachhaltigkeit, Zukunft. Ja. Genau.
Und ich meine, mit jungen Menschen arbeitet halt jung, ne? Also das ist, macht mich ja, dann profitiere ich auch noch von. Also sehr schön. Ja, so ein bisschen Zeit, rennt die Zeit schon wieder. Ich gucke gerade, lass uns mal, wir sind ja schon bei Hoffnung. Das ist, glaube ich, ganz gut. Du hattest vor uns schon ein paar schöne Beispiele aus eurer Arbeit gesagt. Möchtest du noch so, hast du noch so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, ach, da möchte ich gerne erzählen, egal aus welcher Arbeit, wo ihr euch bewegt, muss gar nicht das Thema Nachhaltigkeit sein.
Ja, gerne. Also,
weil ich finde, Geschichten bleiben in den Köpfen und das ist einfach einfacher als Daten und Fakten, dass unser Hirn funktioniert.
Tatsächlich ist es so, dass wir vor 14 Jahren, als wir an den Start gegangen sind, noch ganz klein waren, haben wir eine erste Kampagne damals gemacht, die einstürzenden Schulbauten, um bundesweit auf die maroden Schulen hinzuweisen. Genau. Und das Interessante, es wird kaum mit uns verknüpft, aber, und das meinte ich mit diesem, wir arbeiten ja so auf zwei Ebenen. Und das eine ist wirklich ganz praktisch direkt eben mit dem Spendengeld sozusagen in die Kita, in die Schule, ans Kind ran. Aber auf der anderen Seite arbeiten wir halt auch systemisch. Das heißt also, wir versuchen, Themen in die Öffentlichkeit und an Politik zu bringen, wo einfach auch Politik zuständig ist und Verantwortung übernehmen muss. Und das ist uns, glaube ich, mit den maroden Schulen damals, mit den einstürzenden Schulbauten sehr gut gelungen. Inzwischen gibt es große Sanierungsprogramme in den Ländern, auch vom Bund. Und es ist, glaube ich, jedem klar, dass es marode Schulen auch am Starnberger See gibt und das nicht ein Einzelfenomen von armen Bundesländern ist. Und das andere, was ich auch als sehr einen sehr schönen Lobbyerfolg finde, ist, wir haben vor 10 Jahren, glaube ich, gesagt, dass die ärmsten Kommunen nie schaffen werden, aus ihrem Budget heraus ihre Schule, ne, falls es eine Brennpunktschule ist, sozusagen auf den Weg zu bringen. Oh ja. Und wir haben aus unserer Expertise damals gesagt, es braucht ein Programm aus Steuergeldern, aus Bundesmitteln, was sozusagen die 2000 ärmsten Kommunen dabei über viele Jahre unterstützt. Inzwischen, es hat 2 Bundesregierungen gebraucht, gibt es aber das Startchancenprogramm für Schulen und es werden die 4000 ärmsten Kommunen und Schulen unterstützt und das wird tatsächlich einen massiven Schub für Bildungsgerechtigkeit bundesweit auf den Weg bringen. Und es wird eben auch gerade diskutiert seitens der Bundesbildungsministerin eben ein Startchancenprogramm auch für Kitas aufzubringen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist uns als Gesellschaft, ist es ein toller systemischer Ausdruck dafür, dass uns Kinder und Jugendliche mehr wert sind und wir mehr tun wollen. Und neben diesen kleinen Geschichten sozusagen, den Patenschaftsgeschichten am Kind, ist eben, dass eine relativ kleine Organisation wie wir durch solche Kampagnen oder durch solche Aufmerksamkeit auf Knackpunkte in unserer Gesellschaft so große systemische Veränderungen hinbringen kann. Das finde ich einfach traumhaft.
Ja. Ja, ich würde sagen, spricht für Demokratie, oder? Also rein zufällig ist mir das spontan eingefallen. Aber warum liest man das nicht? Also sozusagen, ich meine, du erzählst das gerade mit Begeisterung. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das irgendwo gelesen hätte. Natürlich sehe ich, dass man Schulen jetzt sanieren will. Und wenn ich zumindest hier in Berlin so manche Schule sehe, da schlägt man wirklich die Hände beim Kopf zusammen. Aber warum erzählt man das eigentlich zu wenig? Weil das sind ja tolle Geschichten, ne? Also zeigt ja, natürlich wäre es schneller gegangen. Man kann kritisch anmerken, es geht immer schneller, ne? So. Und es könnte auch immer mehr Geld geben, ja, kann man auch. Aber es gibt halt Rahmenbedingungen, die gesetzt sind. Aber am Ende erzählt man es gar nicht, ne? Das wird irgendwie, geht so ein bisschen unter. Oder ist das in meiner Bubble so? In deiner, du hörst es wahrscheinlich täglich, aber das ist auch dein Job, ja.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir die Geschichten nicht erzählen, so. Ja. Aber vielleicht sind wir auch an bestimmten Stellen auch vielleicht eher immer in der Gestaltung der Zukunft. Das heißt, die Vergangenheit, die läuft. Also das, was läuft, ist ja schon super. Und das kann ich dann in so einem Rahmen praktisch hier auch erzählen. Aber wir sind eigentlich schon wieder drei Schritte weiter und überlegen, was muss sozusagen als nächstes passieren, was müssen wir wo einbringen in diesem Gehäuse der Taschenuhr namens Bildungssystem. Oder wo können wir eben noch mehr Gelder akquirieren, damit wir schneller eben der Basis sozusagen auf Geld zur Verfügung stellen können, um diese Ideen umzusetzen, ne? Oder jungen Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, ihr Umfeld, ihre Kita, ihre Schule eben schneller auch voranzubringen. Also da, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das aktivistische Problem, dass wir immer gleich schon beim nächsten sind.
Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, wenn ich mir die Zahlen als Banker richtig am Anfang gemerkt habe, habe ich verstanden, glaube ich, jede zweite Bildungseinrichtung hat quasi einen Förderverein.
So kann man das sagen, rein rechnerisch, rein also, prozentual, ja, also, genau. Aber mehr Schulfördervereine als Kita-Fördervereine. Ja. Genau, also 30% bei Kitas, das ist auch möglicherweise, wird da auch nie eine 100% Situation entstehen, weil ja viele Kitas sowieso schon Vereine sind, die brauchen dann nicht nochmal einen extra Verein sozusagen zu gründen, sondern der eine kann da schon erledigen, was gebraucht wird, also rein formal gesehen, rein organisational. Genau, und bei den Schulen haben wir teilweise 80-90% Durchsetzung in den Bundesländern. Also da sind die Bundesländer auch sehr unterschiedlich. Ja. Interessanterweise gibt es da keinen Unterschied zwischen DDR und BRD, ehemaliges Bundesland, sondern es gibt auch, weil das ein sehr, also dieses Bildungsengagement und die Fördervereine sind eher ein junges Engagementfeld der letzten 10 bis 30 Jahre. Und deswegen gibt es auch Bundesländer, also wir können praktisch in jedes Bundesland hineinsteuern.
Okay, aber es gibt keine Logik, warum mehr sind irgendwo anders, also oder ist es überall gleich?
Naja, die Logik hat manchmal damit was zu tun, dass es tatsächlich in den also Bundesprogramme nach der Wende gab, die über Schulfördervereine ausgespielt worden sind. Mhm. Und teilweise ist es dann eben in Sachsen zum Beispiel, dass dann eben wirklich 100% der Schulen einen Förderverein gegründet haben. Ob der heute noch existiert oder nicht, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Also das hat ja auch hat viel mit Engagement auch zu tun. Aber dann gab es eben letztendlich besonders viele Schulfördervereine, weil es dieses Bundesprogramm gab, was eben über Schulfördervereine ausgespielt wurde. Ja.
Okay, jetzt gibt es ja also zumindest jeden zweiten Kita mit eingerechnet, da sagt jemand, oh, bei uns gibt es sowas nicht. Habe ich gerade gehört, Langerhall ist spannend, ne? Und so, ich wäre da gerne dabei, wie mache ich sowas? Kriegt man da bei euch Beratung?
Genau, also auf jeden Fall entweder gucken, gibt es einen Landesverband der Kita- und Schulfördervereine, an den ich mich sozusagen im Bundesland wenden kann.
Ja.
Ich glaube, wir sind bei Saarland, sind wir jetzt in einer Initiativgruppe, also da gibt es noch keinen Landesverband, aber ansonsten fast jedes andere Bundesland hat hat einen Landesverband der Kita- und Schulfördervereine. Die sind noch sehr unterschiedlich aufgestellt, also die sind auch alle noch sozusagen im Aufbau begriffen. Einige sind schon weiter und die anderen sind noch ein bisschen zurück. Allerdings ist es auch so, Andreas Kessel, mein Co-Vorsitzender, der hilft auch sofort mit Rat und Tat und Telefon. Also gegebenenfalls einfach bei uns melden und dann helfen wir bei der Gründung.
So, liebe Grüße an Andreas, der hat jetzt auch Arbeit bekommen, wie ich vorhin.
Die macht er gerne. So, ich glaube, insgesamt hat er schon 90 Fördervereine gegründet.
Ja, sehr cool, sehr cool. Umso besser. Besten Dank, Andreas, für dieses Engagement hier über den Äther. Sehr schön. Ja, die Zeit rennt, deswegen noch eine Frage, liebe Katja. So, ich will ja immer mit Lösung und optimistisch am Ende enden. Ne? So, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg gerade. Welche drei Dinge siehst du schon, wo du sagst, also da zeigt sich, dass Bildungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratiebildung tatsächlich vorankommt?
Genau, also ich hatte die beiden lobbyistischen Erfolge ja genannt, Startchancenprogramm eindeutig. Das wird einfach so einen Schub nach den 10 Jahren, wir sind jetzt im dritten Jahr, gegeben haben, wo wir bundesweit lernen können. Traumhaft. Nachhaltigkeit, dass BNE, also das Bildung für nachhaltige Entwicklung, in den Curriculum landet. Mecklenburg-Vorpommern war das letzte, hat gerade vor einem Monat oder so gesagt, Riesenerfolg. Also das wird einfach zum Thema Nachhaltigkeit wirklich strukturell, systemisch was verändern. Wirklich traumhaft. Ja, und Demokratie, da kann man nur hoffen, je mehr Kinder- und Jugendbeteiligung schon in Kita und Schule stattfindet, desto mehr oder eben auch am Familientisch oder in den Organisationen oder so, desto mehr haben wir praktisch von Anfang an gelernt, was es bedeutet, sich zu beteiligen, Dilemmata auszuhalten, auszuhandeln, dass die eigene Stimme was zählt, dass ich was bewegen kann, was Selbstwirksamkeit ist. Also diese Selbstwirksamkeitserfahrungen sind, glaube ich, ganz zwingend notwendig. Ja, ich hoffe, da wird sich einfach noch viel, 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 viel mehr bewegen. Ja.
Ja. Sehr schön. Dann lassen wir das genauso stehen, den Optimismus und das Strahlen hat man hoffentlich gehört. Also ich sehe es sogar. Lass uns zu den 5x5 Fragen kommen an die liebe Katja Hinze vom Stiftung Bildung. Ich, Katja, stehe für.
Beste Bildung für jedes Kind.
Nachhaltigkeit heißt für mich.
Verantwortungsübernahme. Und zwar für mich, für mein Umfeld und für nachfolgende Generationen.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Ich sage niemals nie. Aber ich werde wahrscheinlich niemals aufgeben.
Ja, auch spannend, sehr spannend. Super. Lieber Enrico, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt, sind wahrscheinlich einige, aber du darfst dir jetzt noch eine Frage stellen.
Ja, diese Frage, also ich finde, du hast mir sehr viele und sehr schöne Fragen gestellt. Dafür möchte ich mich auch sehr bedanken, auch für die Einladung hier. Eine Frage, die ich auch vielleicht gar nicht so beantworten kann, aber die mich umtreibt, ist, wie bekommen wir es hin, dass die Gesellschaft als wir sich wahrnimmt und als wir handelt? Und wie kann Bildung das Wir, was ich glaube, was in jedem Kind angelegt ist, qua Geburt, erhalten und nicht zerstören? Und wenn wir das weltweit hinbekommen, das Wir im Menschen zu erhalten, auszubauen, zu schulen, das ist, glaube ich, das, was ich sehr schön fände.
War ich gar nicht Frage, aber ich sehe gerade, wie nachdenklich du wirst das auch ans Herz geht. Wir lassen das genauso stehen. Danke. Liebe Katja, den Dank gebe ich gern an dich zurück. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Herzlichen Dank für, ich würde sagen, den klaren, aber zugleich vor allen Dingen sehr engagierten Einblick. Und gesellschaftliches Ehrenamt können wir gut vertragen. Was wäre wohl unser Land ohne dieses Engagement und diejenigen, die es unterstützen? Ich möchte es nicht wissen, will ich auch gar nicht beantworten, ehrlicherweise, sondern einfach sagen, motivieren wir noch mehr Menschen, dabei zu sein und geben wir ihnen die besten Rahmenbedingungen. Ja, Bildung hatten wir am Anfang, schließe ich gerne nochmal mit, ist die wichtigste Ressource unseres Landes. Ja. Dafür reden wir immer noch erstaunlich wenig über diesen Ort, an dem Zukunft jeden Tag stattfindet, nämlich Kita und Schule. Wir haben ein bisschen den Beitrag heute geleistet. Du machst das tägliche mit deinem Team. Vor allem drei Gedanken bleiben für mich. Bildung ist weit mehr als Wissensvermittlung. Bildung schafft Chancen, stärkt Selbstwirksamkeit und ermöglicht Teilhabe. Demokratie und Nachhaltigkeit werden gelernt durch Beteiligung, Engagement und die Erfahrung, etwas bewegen zu können. Ja. Und eine starke Zivilgesellschaft ist eine zentrale Voraussetzung für Zusammenhalt und eine lebendige Demokratie für das Wir, wie du es gerade formuliert hast. Bildung ist eine entscheidende Investition in die Zukunft der Gesellschaft. Wer gerade 300 Euro übrig hat oder mehr, sei gern motiviert. Stiftungbildung.org informiert euch. Es ist nicht meine Rolle hier, aber ich unterstütze das sehr gern und 10.000 Kinder freuen sich, wenn sie auch in den Genuss kommen in diesem Jahr, trotz aller schwierigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Situationen. Und du hast dein Verständnis darüber auch gesetzt. Aber es gibt, denke ich, auch Geld, was gern noch sozusagen da unterstützt. Vielen Dank an dich, liebe Katja Hinze, und die Stiftung Bildung für eure Perspektiven, eure Arbeit, euer Engagement. Vielen Dank an meine Zuhörerinnen fürs Zuhören, dass ihr weiterhin treu bleibt. Ich bin Enrico Eberlein, spreche bei 5 nach 12 mit Menschen, die zeigen, wie Transformation mit konkreten Lösungen gelingen kann. Folgt mir auf YouTube, folgt mir auf LinkedIn oder schreibt mir einfach Hören und Lesen, was wirkt. Das war die neueste Folge von 5 nach 12. Danke.
Vielen Dank, lieber Enrico.